Mittwoch, 4. Oktober. Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo.
Ich habe es extra so betont, der September ist vorbei.
Ja, und ich habe nur gerade gedacht, Oktober, das ist auch ja nicht so der gute Monat. Ja, eigentlich schon, aber sehen wir gleich, warum es früher mal nicht so gut war, sagen wir so.
Das stimmt, aber eigentlich ist jetzt dieser schlechte Börsenmonat September liegt hinter uns. Wir blicken nach vorne und tun es jetzt auch gleich erstmal im Marktüberblick.
Ja, so gut ging der Oktober dann doch nicht
los.
Der
Start war eher verhalten.
Ja.
Das hast du ganz schön angesprochen.
Genau, ja. Das ist nämlich vom Oktober, diese Schlagzeile. Da ist der Dow Jones am 20. Oktober 508 Punkte gefallen. Das war der 87er Crash für diejenigen, die vielleicht damals
zu jung waren.
Du warst auch noch nicht
vier.
Ich war auch noch im Teenageralter. Aber dennoch war das natürlich schon dramatisch. Und es ist mir in Erinnerung gekommen, weil diese 508 Punkte haben wir gestern auch fast verloren beim Dow Jones. Es waren gestern 503 Punkte. Das waren aber keine 22,6%, so wie damals, sondern es waren gerade mal 1,3%. Nicht, dass jetzt vielleicht noch sowas kommt, aber es war trotzdem gestern der schlechteste Tag seit März im Dow Jones. Und wie gesagt, in dem Technologiesektor und gerade in der zweiten, dritten Reihe war es noch viel heftiger. Also da waren es nicht 1,3%. Viele Aktien haben 4, 5, 6 und mehr Prozent verloren. Also kein schöner Auftakt im Oktober. Und warum das so ist, das sehen wir jetzt.
Genau, wir hatten uns den Start anders vorgestellt, aber die US-Staatsanleihen sind auf ein 16-Jahres-Hoch, glaube ich, war es, gestiegen.
Ja. Genau, wir sind bei den 10-Jährigen jetzt fast bei 5%, 4,86. Und hier sieht man nochmal den Kursverlauf der letzten Monate. Es ging schon seit April rauf, aber jetzt hat das Ganze nochmal sehr viel Dynamik aufgenommen. Die Zinsen sind wirklich nochmal stark gestiegen. Und das belastet natürlich Aktien und das belastet vor allen Dingen Aktien, die Geld brauchen, die den Kapitalmarkt brauchen. Und das sind in der Regel Technologiefirmen, die eben wachsen, die Kapital aufnehmen müssen. Und es sind auch vor allen Dingen Firmen, die eben noch keine oder wenig Umsatz und wenig Gewinn haben. Also junge, wachsende Firmen. Und ja, das belastet natürlich schon. Die große Frage, die Gretchenfrage ist jetzt, wie geht es weiter mit den Zinsen? Was macht die Notenbank? Und da teilen sich die Meinungen. Also die allgemeine Meinung ist jetzt dieses higher for longer, longer for higher. Also höhere Zinsen für längere Zeit. Man hat ja bis vor einigen Wochen doch gehofft, dass es eine Zinswende gibt in absehbarer Zeit irgendwann im Sommer nächsten Jahres, dass die Zinsen wieder runterkommen. Jetzt ist die allgemeine Meinung so, dass die Zinsen doch länger oben bleiben werden und dass vielleicht hier sogar noch die 5%-Marke fällt. Hier sieht man es nochmal im langjährigen Vergleich. Es geht zurück bis 1983. Wir hatten auch schon mal Zinsen von, kann man gar nicht glauben, 15% in den 80er Jahren. Dann waren wir ganz lange sehr weit unten und jetzt dieser Anstieg sieht jetzt hier gar nicht so dramatisch aus, aber ist natürlich schon ein Umdenken, wenn man noch von einem Jahr gedacht hat, wir bleiben im Bereich nahe der Nullgrenze, dann sind wir jetzt mit 5% natürlich schon sehr weit oben. Also ich glaube nach wie vor, dass die Inflation stärker zurückkommt in den nächsten Monaten, als viele sich das vorstellen können und dass die Notenbank dann vielleicht doch eher die Zinsen wieder senken wird. Aber damit bin ich im Moment mit dieser Meinung in der absoluten Minderheit. Was aber auch nicht schlecht ist, dass die Mehrheit jetzt wirklich schon von extrem weiter stark steigenden Zinsen ausgeht. Das lässt jetzt vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass sich diese Meinung vielleicht dann doch nicht bewahrheitet und dass die Sorge vielleicht doch zu groß ist. Aber im Moment wird das am Aktienmarkt eben gespielt, dieses Thema. Und das sieht man doch sehr deutlich.
Da ist exemplarisch der Dow Jones. Wir haben über ihn gesprochen. Glaubst du dann, dass saisonal jetzt auch gar kein Effekt eintreten wird und dass vielleicht zum Jahresende hin Oktober, November, Dezember?
Nee, der Oktober ist ja erst 4 Tage alt oder 5 Tage sind es heute und auch erst 3 Handelstage. Da kann noch viel passieren, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wie gesagt, diese Zinsangst jetzt so ziemlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Es geht ja immer nicht um das, was tatsächlich passiert, sondern um das, was noch passieren könnte. Und die Sorgen sind jetzt doch schon sehr, sehr groß. Und ich finde auch, sie sind überzogen groß. Es wird auch gar nicht mehr auf die Gewinnentwicklung geschaut der Unternehmen, die ja eigentlich sehr gut aussieht. Es gibt auch viele Prognosen, was das Wirtschaftswachstum angeht in den USA, die sehr positiv sind. Also insoweit, ist es im Moment schwierig, aber ich glaube so ein bisschen, dass der Höhepunkt der Sorgen langsam erreicht ist.
Dieser Fear and Greed Index ist jetzt, glaube ich, auch sehr im Angstbereich und das ist ja dann auf der...
Ja, dann gibt es noch den VIX, den Volatilitätsindex, der auch auf einem Mehrmonatshoch gerade ist. Also es ist auch viele Angstindikatoren zeigen eigentlich, dass wir zumindest nahe des Höhepunkts der Angst sind und respektive umgekehrt auf dem Tiefpunkt der Aktien. Wobei, wie gesagt, einen Boden sieht man hier jetzt noch nicht. Und der Dow Jones sieht noch relativ gut aus. Wenn man sich den Nasdaq anschaut, dann sieht das noch schlechter aus.
Wir sehen auch gleich noch ein paar Einzelwerte, wo wir auch noch auf den Boden warten.
Ja.
Aber erst kommen wir mal zur Aktie des Tages an dieser Stelle. Wobei das ja gar keine Aktie ist.
Genau, ich habe mir gedacht, ich suche mal eine gute Aktie heute aus, habe keine gefunden.
Deswegen bist du bei der Kryptowährung und beim Bitcoin.
Deswegen habe ich mir den Bitcoin mitgebracht. Ich verstehe immer gar nicht, wieso der Bitcoin immer in Gold abgebildet wird. Der Bitcoin hat mit Gold so viel zu tun wie die Sonne mit
dem Mond, nein.
Mit dem schwarzen Loch. Ja. Bitcoin ist nicht Gold. Haben wir den Chart vielleicht auch noch?
Steht am Arsch. Der sieht positiv aus.
Genau, der sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Ich glaube, wir haben hoffentlich gleich noch einen dabei. Aber man sieht schon ganz gut, dass wir uns hier so aus dieser Seitwärtsrange langsam rausbewegen. Wir sind auch schon draußen gewesen. Wir waren gestern bei über 28.000, das erste Mal seit mehreren Wochen, und es gibt auch gute Stimmung für den Bitcoin. Ich hatte es ja schon vor einer Woche gesagt, Elon Musk hat ja mal gesagt, sobald 50% des Bitcoins mit Erneuerbaren produziert werden, wird er wieder zurückkommen oder wird er auch wieder den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Ist bisher noch nicht passiert, aber was den Bitcoin so ein bisschen auch unterstützt, ist die Hoffnung auf ein ETF. Auch da gab es jetzt eine kleine Enttäuschung. Die Entscheidung bei vielen Anbietern, die ein ETF auf den Bitcoin haben wollen, wurde auf Anfang Januar vertagt. Damit ist aber auch schon gerechnet worden. Aber es ist relativ sicher, meiner Ansicht nach, und das sagen auch viele Experten, dass es einen Bitcoin-ETF geben wird. Und das wird extrem für Nachfrage sorgen, denn man geht davon aus, dass das Marktpotenzial von Bitcoin-ETFs durchaus 500, 600 Milliarden Dollar betragen könnte. Und das wäre tatsächlich nochmal die Marktkapitalisierung, die der Bitcoin jetzt gerade hat. Also wenn man es mal 1:1 umrechnet, müsste er sich dann eigentlich verdoppeln, wenn die andere Nachfrage konstant bleibt. Bin ich mal gespannt, aber das wird jetzt natürlich gespielt auch an den Märkten. Und vielleicht, jetzt hat der Bitcoin nochmal einen Dämpfer bekommen, wegen des schwachen Aktienmarkts. Der Bitcoin läuft ja immer schon ein bisschen mit dem Aktienmarkt, macht eigentlich auch wenig Sinn, ist aber so. Aber vielleicht ist der Bitcoin tatsächlich so ein bisschen auch die Alternative dann. Und ich glaube schon, dass wir mit diesem Rückenwind in diesem Jahr noch neue Jahreshöchstkurse sehen. Also, dass wir über die 30.000 dann doch sehr satt drüber gehen könnten.
Gut, dann behalten wir die Marke auf jeden Fall im Blick. Indessen wir jetzt mal auf Tesla zu sprechen kommen und auch da Zahlen in den Fokus stellen, die jetzt geliefert wurden, die Auslieferungen. Deutlich schlechter als erwartet.
Absolut. Man hat ja schon die Prognosen im Vorfeld recht kräftig gesenkt. Ursprünglich waren es mal 460.000, 470.000, die man erwartet hat. Jetzt waren es dann nur noch 455.000, aber es waren tatsächlich nur 435.000, also nochmal 20.000 weniger als gedacht. Das hätte eigentlich für zumindest auch in meinem Verständnis für einen richtigen Kurssturz sorgen müssen, hat es aber nicht. Das wiederum lag daran, dass Tesla das ganz gut begründet hat, nämlich mit Produktionsaussetzungen, weil man die Produktion optimiert hat, unter anderem für das neue Model 3 und auch für den Cybertruck. Und was die positive Meldung war, dass man die Jahresprognose von 1,8 Millionen Auslieferungen beibehalten hat. Da hätte man ja auch sagen können, ja, aufgrund jetzt dieses Rückgangs kürzen wir auch, vielleicht noch mal kurz die Grafik, die Jahresprognose, dem war nicht so. Also man wird diesen Rücksetzer, den man jetzt hatte im dritten Quartal, im Schlussquartal wieder aufholen. Ich denke mal, das kann man auch schaffen, weil tatsächlich das neue Model 3 sich großer Beliebtheit erfreut, weil der Cybertruck, zumindest die ersten, werden vom Band laufen. Und das Model Y, da hat man jetzt in den USA wieder die günstige Variante eingeführt. Das gibt es dann schon für $33.000 nach Subvention, also auch zu einem sehr, sehr guten Preis. Also da ist, glaube ich, schon für ordentlich Nachfrage gesorgt. Das ist ganz interessant, die Grafik. Da sieht man mal das wirklich exponentielle Wachstum. Und zwar sind das jetzt nicht Quartalzahlen, sondern das sind immer die zurückliegenden 12 Monate, also die sogenannten Trailing 12 Months, TTM. Und da sind wir jetzt tatsächlich bei 1,7 Millionen. Und da sieht man diesen deutlichen Anstieg. Also wir waren im Jahr 2020 noch bei 400.000. Und ja, das ist sehr beeindruckend. Und ich denke mal, das wird sich auch fortsetzen. Wir werden immer wieder mal ein Quartal haben, das schwächer läuft. Vielleicht auch mal zwei Quartale. Das ist bei Tesla nichts Ungewöhnliches. Aber wichtig ist halt dieses exponentielle Wachstum über Jahre hinweg gesehen auf Jahresbasis. Und da spricht nichts dagegen, dass sich das fortsetzen wird. Dazu noch die KI-Fantasie. Also da schließe ich mich der Katie Wood an, dass Tesla, wenn es eine KI-Aktie gibt, dann ist es Tesla. Denn wenn man KI braucht dann fürs autonome Fahren, und da ist Tesla ja mit dem Dojo-Computer schon recht weit und da bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft.
Wobei es immer gefährlich ist, sich Frau Cathy Wood anzuschließen, in verschiedener Art und Weise zu
machen. Ja,
aber in dem Fall stimmst du jetzt zu und offenbar stimmen
man auch die. Man muss ja nicht sich komplett einer Person anschließen, man kann sich auch die Teile raussuchen, die einem gefallen.
Sollte man sowieso tun.
Das sollte man bei dieser Sendung übrigens auch tun und sich seine eigene Meinung bilden und seine eigene Entscheidung treffen.
Richtig. Und die Anleger haben offenbar auch das nicht so tragisch gesehen, wie du sagst. Die Aktie ist 2% gefallen gestern.
Ja, absolut.
Aber
weil man eben die Prognose aufrechterhalten hat, weil man eben diese Produktionsausfälle auch gut begründen konnte. Und sie sind ja letztlich dann wiederum auch positiv, weil man natürlich dann zukünftig mehr produzieren kann mit den gleichen Anlagen oder in den gleichen Produktionsstätten. Und das ist ja eigentlich eine positive Nachricht.
Positive Nachricht. Apropos BYD, neuer Verkaufsrekord im September. Mal wieder, war fast überraschend, dass es dann doch wieder so ordentlich oder so gut lief.
Das stimmt, weil es gab auch tatsächlich chinesische Anbieter, die Rückgänge hatten, auch im Vergleich zum Vormonat. BYD ist nochmal gewachsen, zum Vormonat um 5%, zum Vorjahr um gute 40%. Jetzt sehen wir auch da nochmal die Grafik. Genau, da sieht man es nochmal. Das ist jeden Monat ein neuer Rekord. Wir sind jetzt bei 286, also wir nähern uns der 300.000er Marke. Und wenn man mal schaut, vor einem Jahr, da waren wir gerade mal bei 200.000 und jetzt dann schon fast bei 300. Das ist beeindruckend und hier sieht man mal die Jahre vorher. Also das ist schon wirklich ein strammes Wachstum, was BYD da hinlegt. Und man ist jetzt bei über 2 Millionen in diesem Jahr an Autos. Und BYD macht ja nur noch die NEVs, also die New Energy Vehicles, also Autos mit Batterie, wobei das sich aufteilt. Ungefähr etwas über die Hälfte sind reine Elektroautos, die andere Hälfte sind Plug-in-Hybride. Schöne Zahlen, 2 Millionen, da hat man jetzt schon mehr ausgeliefert als im gesamten letzten Jahr, da waren es 1,85 Millionen und hier sieht man mal die Exporte, also die Autos, die China außerhalb Chinas verkauft und auch da hat man einen neuen Rekord aufgestellt, 28.000 und jetzt kann man ausrechnen, 28.000 von 280.000 sind knapp 10%, das ist jetzt schon ganz ordentlich, da sieht man mal vor einem Jahr, waren es gerade mal 7.000 oder knapp 7.000. Und jetzt schon 28.000, also BYD ist auf einem sehr, sehr guten Weg, weltweit Fuß zu fassen. Man geht in immer mehr Länder, jetzt in die Türkei ist neu dazugekommen, ist jetzt sicherlich kein großes Land für den Automarkt, aber doch, es zeigt, dass BYD hier gut vorankommt. Das gilt leider nicht für die Aktie, aber das ist im Moment auch schwierig in dem Umfeld. Da kann man nicht eher sagen, dass sich die Aktie, vielleicht schauen wir die das noch mal kurz an, sich eher stabil gehalten hat. Mhm. Wobei eigentlich nach diesen Zahlen ja schon ein bisschen Dynamik passieren hätte müssen. Aber BYD hat eigentlich in letzter Zeit relativ wenig Reaktion auf Zahlen gezeigt. Aber dennoch ist es wichtig, dass die Zahlen gut sind, denn das stützt den Aktienkurs und das wird ihn dann auch in einem hoffentlich bald wieder positiveren Umfeld beleben.
Wir haben noch zwei weitere Grafiken dazu.
Genau, auch sehr, sehr spannend. Das ist mal der direkte Vergleich mit Tesla. Und zwar, das sind die kompletten Verkaufszahlen. Und da sieht man, dass BYD, das ist der orange Chart, Tesla schon Anfang 2022 überholt hat oder eingeholt hat bei den Stückzahlen und jetzt sogar doch deutlich mehr Autos verkauft. Aber die entscheidende Frage ist, wie gesagt, BYD verkaufte die Hälfte als Plug-in. Wie sieht es denn aus bei reinen Elektroautos? Und auch da ist man jetzt dran. Ich glaube, der Unterschied sind noch 3.000, 4.000 Autos, die Tesla noch mehr verkauft an reinen Elektroautos als BYD. Aber man kann davon ausgehen, dass im nächsten oder spätestens im übernächsten Quartal BYD auch da Tesla überholt. Und ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Wenn man sich mal die Börsenwerte der beiden anschaut, dann ist Tesla immer noch 7 oder 8 Mal so teuer wie BYD bei gleichen Verkaufszahlen. Klar, Tesla ist weitaus profitabler, aber auch da macht BYD Fortschritte. Also insoweit hat die Aktie da eigentlich noch einiges aufzuholen. Es sei denn, man geht davon aus, dass Tesla viel zu teuer ist, dann ist es andersrum. Aber Tesla ist sicherlich nicht günstig, aber hat immer noch Potenzial und BYD ist im Vergleich zu Tesla wirklich extrem unterbewertet.
Jetzt, da hatten wir Positives zu vermelden, wenn wir jetzt auf die Lithiumbranche kommen und erstmal uns Livent anschauen. Das ist einer dieser Charts, wo man hier auf die Bodenbildung wartet.
Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, da war die Aktie auch noch bei 20. Da hatte ich gesagt, die 20 muss halten. Das hat sie nicht. Der ganze Lithiummarkt ist so unter Druck und so schwach, dass man irgendwie glauben könnte, Lithium wird gar nicht mehr gebraucht. Es gibt demnächst Batterien ohne Lithium. Dem ist natürlich nicht so und die Nachfrage nach Lithium ist doch anhaltend hoch. Wir werden mit dem Angebot nicht hinterherkommen. Das sagt auch übrigens Albemarle, einer der größten Lithiumproduzenten der Welt. Das ist eine Grafik, von Albemarle, die ich im neuen Miner-Report oder im letzten Miner-Report hatte. Das hier ist das Lithiumangebot über die Zeit. Das sind die Kosten. Also die Kosten für Lithium bei der Produktion werden steigen. Sie werden irgendwann Richtung $20 pro Kilogramm gehen, also $20,000 pro Tonne. Wir sind im Moment ja so bei $5,000-$6,000 pro Tonne. Und auch wenn wir 100 neue Lithiumprojekte in Gang bekommen bis zum Jahr 2030, was Albemarle glaubt, was aber sehr, sehr schwierig schon wird, selbst dann haben wir noch eine Lücke von 800.000 Tonnen im Jahr 2030. Die 800.000 Tonnen ist ungefähr das Lithium, die Lithiumnachfrage von diesem Jahr, also von einem kompletten Jahr, die uns dann fehlen wird. Statt 2,9 Millionen Tonnen, also statt 3,7 Millionen Tonnen, die man bräuchte, werden es nur 2,9 Millionen in der Produktion sein. Und das bei einem optimalen Verlauf neuer Lithiumprojekte. Da ist dann schon die Frage, ja, der Lithiumpreis kann sicherlich kurzfristig schwanken. Wir waren ja mal bei 80.000, sind jetzt wieder bei etwas über 22.000, 23.000. Aber wir werden sicherlich langfristig hohe Preise sehen. Und auch dieser Lithiummarkt, nochmal, das ist ein Spotmarkt. Die großen Verträge werden außerhalb dieses Marktes geschlossen. Und da sind wir immer noch bei Preisen von $30,000-$40,000. Also der Lithiumpreis ist höher, als man meint. Aber im Moment spielt es an der Börse keine Rolle. Zudem kommt natürlich dazu, Zinsen sind hoch. Das wird natürlich auch neue Projekte teurer machen, denn die müssen finanziert werden. Das belastet sicherlich, aber nicht in dem Ausmaß, dass man solche Kurse hier sehen muss. Wir sind jetzt beim KGV von 7 bei Livent. Das ist schon sehr günstig.
Und bei Standard Lithium sieht es jetzt nicht viel besser aus, zumindest was den Chart angeht.
Auch klar, da sind die Explorer haben natürlich noch stärker gelitten als die Produzenten, weil die natürlich noch mehr investieren müssen und eben noch keine Erträge haben. Standard Lithium ist sehr weit. Man ist schon in der Produktionsplanung. Man wird wahrscheinlich in knapp 2 Jahren anfangen zu produzieren, im großen Stil. Aber das ändert nichts, dass die Aktie auch auf ein neues Jahrestief gefallen ist, wie eigentlich alle Lithiumwerte. Es gibt für mich keinen Grund, jetzt sich von Lithiumaktien zu trennen. Im Gegenteil, zum Kaufen ist natürlich jetzt die Frage, also wieder mit dem fallenden Messer, wir haben eben noch keinen Boden und vielleicht kann man da wirklich noch mal ein paar Tage abwarten. Nochmal, ich kann das nachvollziehen, warum diese Aktien fallen, aber ich finde, es ist überzogen und das wird sich auch demnächst, glaube ich, wieder relativieren. Muss es eigentlich. Denn wichtig ist, dass der übergeordnete Trend intakt ist und der ist intakt und da wird sich auch am Aktienmarkt dann bald wieder die richtige Richtung finden lassen.
Also du kannst die Skepsis nachvollziehen, aber im Moment auch trotzdem noch ein bisschen abwarten.
Ja, die klar, es ist halt, ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben eine überzogen schlechte Stimmung, glaube ich. Und es wird ja immer diese schlechte Stimmung noch projiziert in die Zukunft. Und gerade bei diesen Aktien dann noch mal mehr. Aber irgendwann ist auch mal dieser Höhepunkt der schlechten Stimmung erreicht und dann auch der Tiefpunkt der Aktien. Und ich glaube auch, wir werden nicht so einen Verlauf sehen, sondern wenn, dann wird es so einen Schlag irgendwann nach oben geben. Die Frage ist einfach nur, wann.
Wir werden es weiter verfolgen. Du hast das sprichwörtliche fallende Messer gerade schon angesprochen. Auch bei Freyr Battery sieht es ja danach aus, nach diesem Messer.
Ja,
nicht ganz so krass, aber immerhin ist auch ein neues
Jahrestief. Neues Jahrestief. Das gleiche Spiel wie bei den Lithium-Aktien. Batteriefirmen werden gebraucht, aber am Markt spielt es im Moment keine Rolle. Freyr Battery ist auch eine Firma ohne Umsatz. Ohne Gewinn, mit hohen Kosten, weil man ja gerade die erste Gigafactory baut, die zweite ist in Planung. Da spielt es auch keine Rolle, dass die Finanzierung größtenteils gesichert ist. Im Moment geht es nur darum, Aktien, die viel Geld brauchen, von den hohen Zinsen oder von den hohen Zinsen belastet werden, will im Moment niemand haben. Also wird auf den Verkaufsknopf gedrückt. Mittlerweile notiert die Aktie fast auf ihrem Cash-Niveau. Das, ja, ist nicht schön, aber ich glaube, wie ist es schön, der Markt hat immer recht, aber nicht ewig. Also der Kurs, den wir jetzt sehen, ist der reale bei allen Aktien. Ob der jetzt fair ist oder nicht, das hängt viel mit Zukunftserwartungen oder Ängsten zusammen und da überwiegen immer mit eben die Ängste.
Aber auch da erstmal ein bisschen abwarten,
trotzdem die anschauen. Wer die Aktie hat, ich würde jetzt, also es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt zu verkaufen. Ich meine, ob wir jetzt beim Tief sind oder noch mal 10-15% tiefer gehen, das weiß ich nicht. Aber auf lange Sicht, also anders wäre es jetzt, wenn mit dem operativen Geschäft, also wenn mit dem Aufbau der Fabrik irgendwas nicht funktionieren würde, wenn die Technologie nicht funktionieren würde, wenn Kunden abspringen würden, wenn irgendwelche schlechten Nachrichten kämen, konjunktiv, kommen sie aber nicht und sind auch nicht gekommen. Und ob sie kommen werden, weiß ich nicht. Aber es gibt im Moment zumindest keinen fundamentalen Grund, dass die Aktie so fällt, bis auf eben die schlechten Rahmenbedingungen.
Dann schauen wir auf SMA Solar und bleiben bei schlechten Bedingungen und auch schlechten Entwicklungen.
Der Solarbranche, genau das Gleiche, auch eine Branche, in der man Geld braucht. Dazu kommt natürlich noch im Moment, dass es tatsächlich Überkapazitäten gibt an Solarmodulen. Das ist schlecht für die Modulanbieter, wenn auch nicht für alle, aber natürlich jetzt nicht unbedingt für die Wechselrichterhersteller, denn die verkaufen eben keine Module, sondern Wechselrichter. Aber auch da gibt es im Moment erste Analysten, die sagen, die Preise für Wechselrichter werden fallen müssen. Ja, kann man sich anschließen dieser Meinung oder eben auch nicht. Fakt ist, dass wir im Moment eine Bewertung haben bei SMA Solar, KGV 10, 11 auf Basis der Gewinnprognosen fürs nächste Jahr. Das ist so günstig wie noch nie. Und ja, aber auch hier, der Chart lädt jetzt nicht unbedingt zum Kaufen ein. Fundamental alles gut. Und der übergeordnete Trend Solar ist auch intakt. Natürlich wird es auch im Wechselrichtersegment vielleicht Preissenkung geben, aber die Frage ist, wie stark fallen sie aus? Und man hat ja auch auf der Kostenseite Erleichterungen, man bekommt wieder schneller die Bauteile und auch da gehen die Preise runter. Bei den Modulen genauso, die Siliziumpreise sind stark gefallen. Also man kann mit fallenden Preisen auch ganz gut leben, sie dürfen eben nur nicht zu stark und zu schnell fallen. Aber das wird im Moment gespielt, dieses Thema, und daher ist die Aktie da, wo sie ist.
Und dann schauen wir noch auf die allerletzte und da bleiben wir noch in der Solarbranche auch. Jinko Solar, sieht jetzt nicht viel besser aus, aber immerhin gab es hier eine kleine Gegenbewegung.
Tatsächlich, ich hatte es glaube ich vor einer Woche gesagt, Jinko Solar hat ja überraschende Dividende angekündigt. Man hat dann tatsächlich einen Tag später noch einen Investorentag abgehalten. Da gab es jetzt nichts Neues, großartig, aber man hat nochmal seine Situation dargelegt und die sieht deutlich besser aus, als man vermuten kann. Ich habe es ja gesagt, Module, Überkapazitäten. Das sind aber in erster Linie Module auf der alten Technologie. Das sind die P-Zell-Technologien und die N-Zell- oder N-Type-Technologie, die auch Jinko Solar größtenteils mittlerweile verkauft, über 50%. Die ist davon weniger stark betroffen. Und das zeigt sich auch ganz gut. Das ist aus der aktuellen Präsentation von Jinko Solar an den Zahlen wieder. Man hat im zweiten Quartal 2023 die Absätze um 77% gesteigert in Gigawatt und den Nettogewinn um 288% auf fast 200 Millionen Dollar. Und die Dividende sind 77 Millionen, also das kann man locker zahlen aus dem Gewinn eines einzigen Quartals. Und das ist, glaube ich, schon, diese Dividende hat schon Wellen geschlagen in der Branche. Das war überraschend und Jinko Solar kann sich das leisten. Und hier sieht man nochmal, ganz wichtig, das ist, wie gesagt, der Anteil der N-Type-Module, das sind die höherpreisigen und auch höhermargigen oder die Module mit den höheren Margen. Da hatten wir im zweiten Quartal 10,4 Gigawatt gegenüber 7 Gigawatt von den alten Zellen. Und im dritten Quartal soll dieser Anteil nochmal weiter steigen. Und unten die P-Type-Zellen bleiben eigentlich gleich. Klar, da hat man die Kapazitäten, die wird man noch weiter produzieren, aber gewachsen wird eigentlich nur noch mit den besseren N-Type-Zellen. Hier nochmal ganz interessant auch die Produktionskapazität, und zwar das sind Wafer, Zellen und Module, ist ja eigentlich ungefähr alles gleich, weil Jinko Solar komplett die Produktion integriert hat, vertikal, also man produziert die Wafer selber, die Zellen selber, weitestgehend und dann logischerweise hinten raus die Module. 22 waren wir so bei 60 Gigawatt, dieses Jahr gehen wir rauf in Richtung 100. Und dann gibt es ja eine neue Fabrik, die gebaut wird. 24 und 25 wird sie dann fertiggestellt. Dann landen wir irgendwo bei 150 Gigawatt. Das ist schon enorm. Also das ist fast eine Verdreifachung gegenüber 22 innerhalb von 3 Jahren. Und da war Jinko Solar ist jetzt die Nummer 1 der Welt. Ja, beeindruckend. Und da wird man mal
die Gegenbewegung sich vielleicht fortsetzen.
Wenn wir jetzt ein gutes Umfeld gehabt hätten, hätte, glaube ich, diese Dividendenzahlung schon für einen ordentlichen Schub gesorgt. Vielleicht wird der einfach jetzt ein bisschen verzögert.
Du wirst das weiter verfolgen. Das war es aber erstmal für heute. Wir sind schon wieder durch.
Ja, schade. Es kommt noch irgendwas Positives hinten raus. Aber ich habe irgendwie heute nichts gefunden. Wobei, das finde ich ja schon mal nicht schlecht, dass ich eine Aktie gegen den Trend stelle. Jinko Solar gestern übrigens auch im Plus in dem schwachen Markt.
Dann müssen wir uns momentan mit zufrieden geben, mit diesen kleinen positiven
Meldungen. Dafür ist das Bild hier schön hell und gelb.
Wir strahlen im gelben Glanze deines Börsenbriefs am Ende. Danke dir für heute, für die Ausführungen und gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Bis dahin, macht's gut.